Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com. Der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei ist seit längerem in den USA und in Teilen Europas unter Beschuss. Nun gibt es Neuigkeiten. Die Übernahmewelle in der IT-Branche ist schon recht hoch. Sie wird nächstes Jahr noch höher, sagt Gartner. Wir von Inside Channels sind gar nicht erstaunt. Und wir diskutieren, wer wen aus der IT-Szene übernommen hat und mit welchem Geld und welcher Absicht. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit einem Management-Thema. Was ist OKR? Und warum setzen Firmen wie Digitec Galaxus, Zülke oder die SBB das Management Framework ein? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 27. Mai 2021 um 18 Uhr. Das Schicksal des chinesischen Technologiekonzerns Huawei gehört zu den Dauerthemen in allen Wirtschafts-, aber auch Tech-Medien der Welt. Denn Huawei hat den riesigen Weltmarkt für Telekom-Ausrüstungen in den letzten Jahrzehnten und Jahren wirklich im Sturm erobert. Bis die USA unter Ex-Präsident Trump begannen, Huawei zu beschuldigen, ein trojanisches Pferd der chinesischen Geheimdienste und Streitkräfte zu sein. Und begannen weltweit Druck zu machen, Huawei vom Markt auszuschließen. Nun gibt es Neues aus China zu berichten, wie Thomas Schwendener schreibt. Tom, was ist die Story?
Ja, es ist ein internes Memo von Ren Zhengfei, dem Gründer von Huawei, geleakt. Und zwar schreibt er darin, dass er seinen Konzern künftig viel stärker auf Software ausrichten wolle. Und zwar wird dies damit begründet, dass die USA dort weniger Sanktionsmöglichkeiten haben. Zu den Produkten des Konzerns gehören zum Beispiel das Cloud-KI-System Mindspore, aber auch das Betriebssystem Harmony OS für Smartphones, das jetzt am 2. Juni dann auch auf den Markt kommen soll. Und zwar will sich Huawei damit auch aus der Abhängigkeit von Googles Android lösen.
Ja, wenn man ein Huawei-Smartphone hat, hat man ja dann ein altes, hat man plötzlich zwei Systeme drauf, das Android von Google und aber auch der App Store von Huawei. Ist recht creepy ein bisschen. Es geht aber in der ganzen Story nicht nur um Huawei. Die Sache geht viel weiter, oder Thomas?
Ja, eigentlich ist es ein weiterer Schritt zu so einer Eskalation halt oder sogar zu einer Aufspaltung. Und zwar wird er schon länger von so etwas wie einem neuen Kalten Krieg oder wie das auch gewisse Kommentatoren nennen, gesprochen. Da geht es halt um diesen großen Konflikt, vor allem zwischen den USA und China. Und da gibt es verschiedene Perspektiven nun, die jetzt sich eben mit so einem Schritt auch nochmal etwas akzentuieren, weil Huawei auch gesagt hat, dass sie sich viel stärker auf den Heimmarkt konzentrieren möchte, was wiederum Ericsson veranlasst hat, einen großen Konkurrenten im 5G-Aufbau, dass es viel schwieriger werde, sich im chinesischen Markt zu etablieren. Und zwar befürchten nun Analysten, dass sich die Welt sogar technologisch, also was die Standards und Regelwerke angeht, aufspalten könnte längerfristig.
Also es gäbe dann eine softwaremäßig, standardmäßig eine chinesisch-asiatische Welt und eine US-amerikanische und vielleicht europäische Welt.
Ja, also es gibt von so Analysten, sage ich mal, drei Perspektiven, die ich jetzt kenne. Das eine ist eine Harmonisierung, die es tatsächlich noch geben könnte, wie das innerhalb der EU gepflegt wird. Die wird aber eher als unwahrscheinlich betrachtet. Und dann gibt es halt die beiden Szenarien, dass sich drei Blöcke, USA, China und Europa, herausbilden, in deren Orbit sich dann die jeweiligen Nationalökonomien bewegen. Und die aber auch miteinander verbunden sind Und dann im düstersten Szenario wird sogar eine Zersplitterung befürchtet, weil die Regelwerke und Standards nicht miteinander vereinbar sind.
Das Übernahmekarussell in der IT-Branche ist auch in der Corona-Krise nicht zum Stehen gekommen. Nun soll es sich noch beschleunigen, sagt der Marktforscher Gartner. Marcel Gammer, mein Gesprächspartner eben. Marcel, was ist die These von Gartner?
Ja, Gartner sagt, dass 2022 weltweit gesehen die Fusions- und Übernahmeaktivitäten einen ewigen Rekord im Tech-Bereich erreichen werden. 2018 war ja der bisherige Höchststand. 2022 will man also diesen noch übertreffen. Sie sagen auch, dass sich 2020 Corona-bedingt, laut Gartner, weniger Übernahmen und Fusionen vollzogen hätten und dass sich die Aktivitäten aber rasch erholt haben auf das, ich sage jetzt mal, Normalniveau bis heute.
Also Gartner spricht vor allem über Finanzinvestoren, oder?
Ja, die haben am meisten zugenommen, sagt Gartner, wenn ich dich gleich unterbreche. Das ist plus 93%.
Mehr Übernahmen. Da gibt es ja auch in der Schweiz ganz viele Beispiele, die wir auf Inside Channels verfolgt haben. Das für mich eines der größten Beispiele ist der GIA Avectris Deal. Dahinter steckt die Graffa Holding. Das ist die Familie der Besitzer des Maschinenbauers Müller-Martini. Und Graffa hat früher schon Security-Laden Aventec und Polydata geschluckt und wir zusammen wollen sie nun einen großen Schweizer IT-Dienstleister aufbauen. Und ich glaube, du hast auch noch einige Beispiele, oder?
Ja, es gibt eigentlich wirklich, wenn man sich mal zusammensucht, wirklich viele Beispiele, auch aus diesem Bereich in der Schweiz. Ein bisschen fraglich, ob es rein schweizerisch ist, dass Wiem wurde durch die Venture-Capital-Firma Insight Partners letztes Jahr den Amerikanern für 5 Milliarden gekauft. Inwiefern Wiem wirklich eine Schweizer Firma war, ja, Hauptsitz mindestens in der Zentralschweiz. Aber auch die deutschen Infonica, nicht zu verwechseln mit den Schweizer Infonica, haben ja Sage Schweiz übernommen und hinter Infonica steckt eigentlich Geld unter anderem von Warburg Pincus, denen ja auch mal ein großer Anteil von Avaloq gehört hat.
Wenn ich deutsche Investoren höre, dann fällt mir Capiton aus. Das ist die Beteiligungsfirma hinter Simbic Group. Und Simbic Group ist wieder mal die Firma, die aus iSpin entstanden ist. Die wollen einen paneuropäischen Security-Dienstleister aufbauen. Der letzte Deal, den sie gemacht haben, war dann aber doch wieder nur in Anführungszeichen in der Schweiz, nämlich der Kauf von Aspectro. Und Security-Dienstleister scheinen sehr attraktiv zu sein, weil es gibt ja noch die SITS Group, Swiss IT Security Group, mit dem Geld von Uvenau Capital, einer Schweizer Beteiligungsfirma. Die sind jetzt haben in rasender Eile kleinere Player zusammengekauft und umfassen jetzt 17 verschiedene Firmen.
Ja, ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum man Übernahmen machen will. Man will wachsen, übernimmt vielleicht sogar einen Mitbewerber. Also Gartner zum Beispiel sagt, dass eben die Konsolidierung von Anbietern mit einem ähnlichen Portfolio sei sehr stark gestiegen in den letzten 12 bis 16 Monaten. Auch das ist ein Trend. Und die Frage ist ja immer auch, wie reagiert man darauf, wenn sich ein Markt, Security ist natürlich sehr interessant geworden, wie reagieren Käufer und Verkäufer und Mitbewerber bei einer Konsolidierung?
Dann haben wir noch mehr Schweizer Beispiele. Spannend finde ich, es gibt drei riesige japanische Konzerne, die IT-Dienstleister weltweit aufbauen wollen. Der größte ist wohl NEC, die die Avalok gekauft haben. Oder? Das war ja ein Riesendeal. Wie viel war das? Weißt du das aus?
Ja, ich glaube 2,4 Milliarden war das. Oder ist das also schon, also für mich vor 5 Jahren unvorstellbare Summen, die da ausgegeben werden, aber auch im kleineren Ausmaße. Sharp, welche IT-Point übernommen hat, das sind auch Deals, ja. Aber auch in der Schweiz wird investiert, man darf nicht vergessen, die Post hat Clara gekauft, also
ja.
Es geht sehr viel und laut einer KPMG-Studie von Anfang diesem Jahr wurde in der Schweiz jetzt im Unterschied zu Gartner-Prognose auch kein Niedergang an Übernahmeaktivitäten festgestellt. In der Schweiz läuft es rund, die Branche verdient gutes Geld. Ja. Und ich höre von unserem, unter anderem von unserem Kolumnisten Urs Brandl auch, dass viele Firmen sogar mehrere Übernahmeangebote regelmäßig auf dem Tisch haben und vergleichen können.
Was wir noch vergessen haben, das sind die Kleinen, die untereinander konsolidieren. Es gibt da ein Beispiel, Gregor Neff von Achemon ICT, der sich Sercon geschnappt hat.
Mhm.
Also sind die Achemann, das ist weniger als 100 Leute, Sercon sowieso. Und auch da gibt es kleinere Konsolidierer. Und jetzt könnte man natürlich spekulieren, wer ist der Nächste auf der Gruppe, oder? Aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht.
Also ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich werde nicht Google übernehmen.
Okay, das, ja, schade. Es würde Google endlich zum Werbekunden werden. Nein, was ich noch, darf ich noch einen Werbespot machen?
Bitte schön.
Weil am Channels Forum haben wir doch einige der Player, die wir jetzt erwähnt haben, haben wir auf der Bühne. Gregor Neff mit Achemon Eisetin und Sercon. Dann haben wir Walter Borgia, der Lake Solutions an Rico verkauft hatte, der uns erzählt, wie das geht, eine Firma verkaufen. Mhm. In einem Workshop, glaube ich, mit dir als Moderator. Und ganz gespannt bin ich auf Christoph Macherell. Das ist der Mann, der neue Leiter der Firma Avenic. Und Avenic ist der Zusammenschluss von GIA mit Avectris. Und die sind also alle da auf der Bühne. Und ich glaube, man kann, wenn man da hinkommt, kann man selbst erleben, was es bedeutet, diese Konsolidierung. Die Leute, die da mitspielen, sind zum Teil da. Das Inside Channels Forum findet am 8. Juni 2021 online ab 13 Uhr statt. Programm und Infos zu den Tickets gibt es auf der Webseite des Forums www.forum.inside-channels.ch. Nicht mit einem IT, sondern einem Management-Thema hat sich Katharina Jochum diese Woche auseinandergesetzt. Und zwar mit einem Framework namens OKR, das man bei Digitec, Galaxus, SBB oder auch Zülke einsetzt. Katharina, kannst du uns OKR kurz beschreiben? Was ist das?
Ganz simpel gesagt ist es eine Management-Methode, die über die klassische Zielvereinbarung hinausgeht. Das OKR-Framework gibt es bereits seit Jahrzehnten. Intel-Mitgründer Andy Grove hat es in seiner Firma eingeführt. Bekannt wurde die Methode dann insbesondere durch Google.
Und warum hast du das Thema diese Woche angeguckt? Was war der Anlass, dass du dir das rausgepickt hast?
Ich finde das Thema Management und Organisation, Organisationsentwicklung generell interessant. Mhm. Mit OKR habe ich mich jetzt schon länger beschäftigt. Es ist einfach ein bisschen Zeit vergangen, bis ich es nun geschafft habe, auch einen Text zu schreiben. Vielleicht noch kurz zu OKR, zur Methode selbst.
Ja, gerne.
OKR steht für Objectives und Key Results. Ganz oben steht das Unternehmensleitbild oder die Vision und daraus ergeben sich dann die Objectives, die Unternehmensziele beschreiben. Diese müssen noch nicht ganz konkret sein, aber die Key Results sind es dann. Das sind die messbaren Ergebnisse, das es braucht, um ein Objective zu erreichen. Das Ganze ist relativ flexibel. Das Framework kann auf die eigene Firma angepasst werden, muss nicht in ganzen Unternehmen eingeführt werden, sondern kann auch in einzelnen Abteilungen genutzt werden. Wichtig ist auch, im Gegensatz zur klassischen Zielvereinbarung wird bei OKR in viel kürzeren Zyklen gearbeitet, häufig quartalsweise. Und ganz wichtig ist auch, dass nicht alle Objectives von oben, vom Management kommen, sondern die Teams eigene Ziele definieren, die Unternehmensvision unterstützen können.
Und in der Schweiz, ich glaube, du hast mit ein paar Firmen gesprochen, die OKR ganz oder teilweise einsetzen. Ist das mehr als ein Modetrend? Was glaubst du? Also schon, sonst würdest du dich nicht damit befassen.
Oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin immer wieder mal über eine Schweizer Firma gestolpert, die das Thema angesprochen hat. Und die Firmen, mit denen ich jetzt konkret gesprochen habe, ziehen alle ein sehr positives Fazit. Durch den kürzeren Zyklus sei man flexibler und auch schneller in der Strategieumsetzung. Eben man sehe alle 3 Monate kleine, aber konkrete Ergebnisse. Die OKRs können offen formuliert sein, sind also für das ganze Unternehmen einsehbar, dadurch wird Transparenz geschaffen und durch das, dass die Teams eigene Ziele definieren, gibt es denen mehr Autonomie und ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Drum, eben wie gesagt, die Firmen haben mir positives Feedback gegeben. Bei der SBB zum Beispiel, ein sehr großes Unternehmen, ist um einen Aspekt ein crossfunktionales Team entstanden, das nach OKR arbeitet. Und um diese OKRs würden sich dann je nach Know-how neue Teams zusammensetzen, was den Know-how, Transfer und Austausch im Unternehmen fördere.
Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com